Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. In jener Zeit kehrte Jesus erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, sind Sie gerne ein Christ? Viele von Ihnen würden doch wahrscheinlich, so hoffe ich zumindest, sagen: Ja, ich bin sehr froh, Christ zu sein. Würden Sie auf die nächste Frage genauso gerne mit Ja antworten? Sind Sie gerne ein Katholik? Wir alle haben mitbekommen, was in dieser Woche wieder geschehen ist und womit wir in der Zukunft immer wieder rechnen müssen, dass unterschiedliche Gutachten vorgestellt werden, die Unfassbares hervorbringen und die uns erschüttern bis ins Mark. Meine Mutter, die selber keine große Kirchgängerin ist, ich telefonierte am Freitag mit ihr und sie sagte mir: Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr ertragen, von morgens bis abends nichts anderes als dieser Mist. Und ich verstehe sehr gut, was sie meint. Und oftmals überkommt auch mich der Gedanke, einfach wegzurennen, weil man es leid ist, weil man es nicht mehr ertragen kann. Ja, wir wussten alle, dass es da viel im Untergrund gibt, was nach oben kommen wird. Und es tröstet nur ein wenig, dass die deutschen Bischöfe selber nicht nur im Jahr 2010 die MHG-Studie in Auftrag gegeben haben, im Wissen darum, dass das Ganze dann nach oben kommt, sondern auch der Erzbischof von München das getan hat. Dass das alles nach oben kommt, was da passiert ist, ist notwendig und grauenhaft. Aber wie dann damit umgegangen wird, da könnte ich ausrasten. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Der ehemalige Papst Benedikt, der dann ein 82-seitiges Dossier herausgibt: Ich habe von nichts gewusst, ich habe nichts mitbekommen, der dann nochmal differenziert in einer Art und Weise, was Missbrauch ist und was nicht. All das ist nicht zu ertragen. Warum schreibt man da nicht einfach drei Sätze? Ich war der verantwortliche Bischof. Ich habe bewusst nichts falsch gemacht, aber ich muss in der Rückschau erkennen, ich habe unfassbar viel falsch gemacht. Ich habe Schuld auf mich geladen, die ich auf Erden nicht mehr begleichen kann. Mit Schrecken denke ich, was Kindern passiert ist, auch durch mein Handeln. Benedikt der 16. Das würde ausreichen, das wäre richtig und man könnte auch in Zukunft seine Bücher noch in die Hand nehmen, ohne jedes Mal dabei dran zu denken, dass jemand am Ende seines Lebens dann doch nicht die Kurve gekriegt hat. Oder ein Erzbischof von München, der lange Zeit auf den Erzbischof von Köln gezeigt hat und selber jetzt da in seiner Schande steht und zu Protokoll gibt, ich bin ja nur der Verkünder des Wortes. Ich hatte mit diesen Dingen nichts zu tun. Geht's noch? Gestern hat hier in der Kirche die Erstkommunion-Beichte unserer Kinder stattgefunden. 13 wunderbare kleine Menschen, denen wir beibringen. Du wirst in deinem Leben immer wieder Dinge falsch machen. Aber entscheidend ist dann, wie man mit den Fehlern umgeht. Dann muss man irgendwann erkennen, das war nicht gut. Dann kann man das schonungslos sagen und dann kann einem auch vergeben werden. Wir alle kennen den Satz, ich kann vergeben, aber nicht vergessen. Aber wie kann man jemanden vergeben, der seine Schuld gar nicht annimmt, der das wegdrängt? Und ich möchte mich hier heute gar nicht zu Gericht stellen gegenüber dem ehemaligen Papst oder anderen. Ich weiß ja selber, wie viele Fehler ich habe. Aber man muss es auch mal sagen können, dass es manchmal kaum noch auszuhalten ist. Schauen wir auf die Lesungen des heutigen Sonntags, dann können Sie uns vielleicht das ein oder andere in dieser Situation geben. Da war als erstes die Lesung aus dem Buch Nehemia. Das Volk der Juden befand sich zwischen 597 vor Christus und 539, also für knapp 60 Jahre, im babylonischen Exil. Man hatte dem Volk die Mitte genommen, den Tempel, die Hauptstadt Jerusalem. Und als die Babylonier durch die Perser besiegt wurden, und die Perser waren viel offener für religiöses Leben, haben die Perser die Möglichkeit, den Volk Gottes gegeben, wieder zurückzuziehen nach Jerusalem. Und in Jerusalem angekommen, ein großer Teil ist zurückgegangen, ein anderer Teil blieb in Babylonien. Überlegte man, was ist jetzt zu tun? Und als erstes wollten die Leute Häuser bauen. Und man hat gesagt, nee, wir fangen mit dem Wichtigsten an, wir bauen erstmal den Tempel. Nachdem der Tempel gebaut worden ist, hat man dann die Häuser gebaut und um das Ganze herum dann eben die Stadtmauer. Und genau da setzt die heutige Lesung an. Da tritt dieser Priester Esra auf und hier ist von der Weisung die Rede, die vorgelesen wird. Es ist der Pentateuch, die 5 Bücher Mose. Von morgens bis abends werden sie allen vorgetragen, das Gesetzeswerk, unter anderem ja die 10 Gebote. Und das Volk Gottes erhebt sich, um dieses Wort zu hören. Es war nicht die Idee des Priesters Esra, jetzt sollten wir die Weisung, die 10 Gebote und das ganze alte, damals bekannte Testament vortragen, sondern es war der Wunsch des Volkes. Wir wollen das Wort Gottes hören. Wir können die Vollendung unserer Stadt nicht begehen, wenn wir nicht Gott zu Wort kommen lassen. Und sie hören das Wort Gottes und was tun sie? Sie fallen auf ihr Gesicht und weinen. Wäre es nicht vernünftig, statt irgendwelcher Ausflüchte auf den Boden zu fallen und zu weinen? Das Volk damals hat wahrscheinlich geweint, weil ihm deutlich war, dass sie gegen die 10 Gebote, gegen alle 10 Gebote verstoßen haben. Aber erst in dem Augenblick, wenn jemand auf den Boden fällt und sagt, ich habe versagt und weint, kann ihm Heilung geschehen. Und genau das passiert in diesem Moment. Nicht nur Nehemia, sondern auch Esra und die anderen Leviten richten das Volk auf und sagen ihnen zu, jetzt steht wieder auf. Jetzt steht auf, ihr sollt ein Fest feiern, esst gute Speisen und trinkt süßen Wein. Und geht auch zu denen, die heute nicht da sind, zu den Armen und bringt ihnen von all dem Guten. Und so endet diese Lesung nach dem Schuldbekenntnis des Volkes: Macht euch keine Sorgen, in Klammern mehr, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude an Gott ist unsere Stärke, die Freude an der Kirche ist getrübt. Aber einzig das, was diese Kirche aufrichten kann, ist der Blick auf Gott, der eben auch nur denen vergeben kann, die sich wirklich ganz klar zu ihrer Schuld bekennen. Gehen wir einen Schritt weiter in die zweite Lesung, die wir eben gehört haben aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Es wird deutlich, dass in dieser Gemeinde unheimlich viel Stress war. Paulus bemüht das Bild von dem einen Leib mit den vielen Gliedern, weil es anscheinend in dieser Gemeinde Leute gibt, die meinen, sie wären etwas ganz Besonderes, ein ganz wichtiges Glied am Leib Christi, und andere, die sich schwach und klein fühlen. Da ist von den Gliedern die Rede, denen eine besondere Ehre zukommt, und jene, die anscheinend nicht so doll sind im Bild des Leibes. Der Kopf ist ganz wichtig, die Füße, die auf der Erde durch den Schmutz gehen, sind vielleicht nicht so wichtig. Aber Paulus schreibt seiner Gemeinde ins Stammbuch: Wenn ihr nicht begreift, dass ihr ein Leib seid in Christus, hineingetauft in die eine Kirche, gesalbt durch den einen Heiligen Geist, wenn es zwischen euch Unterschiede gibt und der eine meint, er wäre etwas Besseres als der andere, dann wird diese Gemeinde vergehen. Es gibt aber nicht unterschiedliche Geister, sondern nur den einen Heiligen Geist, an dem alle Anteil haben. Und deswegen ist jedes Glied am Leib Christi wertzuschätzen. Als Priester in der katholischen Kirche mit meinem Amt bin ich herausgehoben, habe in der Festgemeinde immer den besten Platz, und wenn mancher vielleicht keinen Platz findet, ich finde einen, denn ich habe einen klaren. Und gerade in dieser Zeit ist es schwierig, dieses Amt auszuführen, wie es für viele von Ihnen schwierig ist, dazu zu stehen, dass Sie noch zur Kirche gehen. Als ich am Freitag mich nach der Heiligen Messe umgezogen habe, um dann in Thala und Rochette zum Friedhof zu gehen, da dachte ich, was denken die Leute nun? Ah, auch einer von der Tätergemeinschaft. Wir sind herausgefordert, Zeichen zu setzen und dann vielleicht doch nicht wegzurennen, auch wenn einem manchmal danach der Kopf steht. Gehen wir den letzten Schritt ins heutige Evangelium. Es ist der Anfang des Lukas-Evangeliums, und Lukas schreibt dieses Evangelium für den verehrten Theophilus, vielleicht ein Freund, ein Bekannter. Man geht davon aus, dass Theophilus auf der Suche nach dem Glauben war. Er ist bereits im Glauben unterrichtet worden. Aber Lukas sagt: Pass auf, ich sammle noch mal alles, was ich von Christus finden kann, durch Augenzeugen und durch Menschen, die ihn erlebt haben, damit du dich in der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen kannst, in der du bereits unterwiesen wurdest. Stellen Sie sich vor, es gäbe das Lukas-Evangelium nicht. Wir haben ja 4 Evangelien: Markus, Matthäus, Lukas, Johannes. Aber nur im Lukas-Evangelium gibt es zum Beispiel die Kindheitsgeschichten Jesu, die Weihnachtsgeschichte nur im Lukas-Evangelium, die Verkündigungsgeschichte nur im Lukas-Evangelium. Wichtiger noch, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, nur im Lukas-Evangelium. Die Geschichte der beiden Jünger, die nach Emmaus gehen, nur im Lukas-Evangelium. Stellen Sie sich vor, Lukas hätte sich diese Arbeit nicht gemacht, wie viel würde uns vom Glauben fehlen? Und Lukas gibt Theophilus dieses Werk an die Hand, nicht nur als ein Stück Weltliteratur, was es dann hinterher auch geworden ist, sondern damit Lukas die Kraft für sein Leben findet. Und so hören wir dann eben direkt vom ersten Wirken Jesu in der Synagoge von Nazareth. Dieser Gott, der eben der Allmächtige ist, erscheint eben nicht als der Übervater von allem ist und dann die Menschen klein macht in ihrer Schuld, sondern hören wir genau hin, was Christus sagt: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt und jetzt kommt's, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich, Lukas, schreibe dir, Theophilus, das, damit du in der Bedrängnis des Lebens Hoffnung hast, damit du in der Bedrängnis des Lebens die Kraft findest, die du brauchst, um in schwierigen Situationen deines Lebens zurechtzukommen. Ich zeige mich, ich, Gott, in Jesus Christus, als derjenige, der alles erschaffen hat, eben nicht als der Harte, sondern als der, der aufbaut. Wenn es doch eine Gruppierung von Menschen geben sollte, die zutiefst aus einer Hoffnung heraus leben können und das eben gerade aus dem Bekenntnis heraus, auch der eigenen Schuld, dann sollten das doch wir Christen sein. Sonst ist doch alles hohl, was wir machen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten. Dann ist das alles nur Floskel. Es muss doch endlich jemand geben, der sagt, ich habe Schuld auf mich genommen. Und was könnte Benedikt der 16. denn noch verlieren? Er könnte doch nur noch gewinnen. Aber jetzt zeige ich wieder auf ihn. Zeigen muss ich auf mich. Bin ich mir dessen bewusst, was ich verkünde und glaube und versuche ich entsprechend zu leben? Gehöre ich zu denen, die wirklich versuchen, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, auf dass sie leben können, auf dass sie Kraft finden, stark werden in unserer Gemeinde? Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und dann sagt er ihnen, heute hat sich das Schriftwort erfüllt, das ihr eben gehört habt. Wenn ihr auf mich schaut, auf Christus, dann braucht ihr nicht wegrennen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist leicht gesagt, leicht gepredigt, schwer gelebt. Und immer, wenn ich dann wegrennen will, dann denke ich an diesen Gott, der nicht weggerannt ist, sondern seine Liebe am Kreuz offenbart hat. Und ich denke noch weiter, dann denke ich an sie, an meine Gemeinde, in der ich lebe, mit der ich glauben darf, mit der ich das Brot, das vom Himmel gekommen ist, teile. Und ich weiß, gerade jetzt musst du da bleiben. Bleiben wir da, rennen wir nicht weg, sondern erkennen wir, dass die Geschichte Gottes mit seinen Menschen immer eine Geschichte von Sündern und Heiligen ist. Und vertrauen wir darauf, dass vielleicht dann doch auch der ein oder andere Repräsentant dann wirklich konsequent ist, auf dass das Volk nicht verwirrt ist, auf dass das Volk mal vielleicht wieder etwas stolz sein könnte auf seine Kirche. Denn wichtiger noch als die Kirche ist der Inhalt, seine Botschaft. Vertrauen wir darauf, jetzt gleich, wenn wir die Kommunion empfangen, erfüllt sich das Schriftwort und er richtet uns auf, gibt uns die Kraft. Und dann kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin sehr gerne Christ und auch wenn es hart ist, ich möchte katholisch bleiben. Amen.